Werbung.
Mit der Gesund.de App können E-Rezepte direkt per App bei der Apotheke vor Ort eingelöst werden. Einfach die Gesundheitskarte mit der App verbinden, das E-Rezept einreichen und in deiner Apotheke um die Ecke abholen. Oder ganz entspannt den Bringdienst nutzen. Jetzt Gesund.de App herunterladen. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter gesund.de.
Habt ihr schon mal vom Semmelweis-Reflex gehört? Darunter versteht man die reflexhafte Ablehnung neuer Erkenntnisse durch die Wissenschaft, ohne sie auch nur zu überprüfen. Ein berühmtes Beispiel sind die Mendelschen Regeln, nach denen bestimmte Merkmale wie die Augenfarbe oder die Blutgruppe vererbt werden. Heute lernt sie praktisch jedes Kind in der Schule. Als Gregor Mendel sie 1865 veröffentlicht, werden sie weitgehend ignoriert oder missverstanden. Oder nehmen wir den Meteorologen, Ballonfahrer und Polarforscher Alfred Wegener, dem 1910 auffällt, dass die Küsten einiger Kontinente wie Puzzlestücke aneinander passen. Als er seine Theorie der Kontinentaldrift 2 Jahre später erstmals vorstellt, rufen die anwesenden Geologen Humbug und Blödsinn. Irgend so ein dahergelaufener Luftikus will ihnen erklären, dass alles, was sie seit Jahrzehnten gelehrt haben, falsch sei? Wandernde Kontinente? Blödsinn. Ähnlich wie Mendel und Wegener erging es zahllosen Forscherinnen und Forschern und ihren Theorien und Erkenntnissen. Von Kopernikus über Darwin bis zu den Forschungsteams, die erkannten, dass Covid-19 auch über die Luft übertragen wird. Sie alle wurden in unterschiedlichem Maße Opfer des Semmelweis-Reflexes. Ihre Theorien wurden unbesehen abgelehnt, weil sie allgemein akzeptierte Überzeugungen in Frage stellten. Wir erzählen in dieser Folge von Ignaz Semmelweis, dem Retter der Mütter, dessen Geschichte diesem Reflex den Namen gab. Und von einem Sieg der Medizin, der durch ignorante Zeitgenossen fast zunichte gemacht wurde.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, einem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Wir reisen diesmal und wie immer in fachkundiger Begleitung ins 19. Jahrhundert, nach Buda, nach Pest und nach Wien. Wir erzählen von Ignaz Semmelweis, von der Macht der Erkenntnis und der Macht der Ignoranz, von unzähligen unnötigen Opfern und vom mysteriösen Tod des Mannes, der alles tat, um sie zu verhindern. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich begrüße euch zur vielleicht traurigsten, ärgerlichsten und unbegreiflichsten Episode, die wir in diesem Podcast je erzählt haben. Wie immer halten wir uns an die Fakten, soweit sie bekannt sind. Und ab und zu schmücken wir sie ein bisschen aus, um die Geschichte zum Leben zu erwecken. Sommer 1846. Erstes allgemeines Krankenhaus Wien. Erste geburtshilfliche Abteilung, Zimmer 7, Bett 2. Patientin Luisa Merzen. Ihr Gesicht ist eingefallen, die Haut grau, glänzend vom Schweiß. Die Haare kleben an ihrer Stirn wie verschmutztes, nasses Herbstlaub. Ihr Atem geht rasselnd und viel zu schnell. Gelegentlich kommt ein verständliches Wort über ihre zitternden blauen Lippen. Meist ist es der Name Maria und niemand weiß, ob sie die heilige Mutter Gottes meint oder ihre Tochter, die sie 6 Tage zuvor entbunden hat. In gewisser Weise ist das Fieber barmherzig, denn im Fieberwahn begreift Luisa nicht, wie es um sie steht und was um sie herum vor sich geht. Sie stirbt. Um ihr Bett stehen mehrere junge Männer und starren abwechselnd auf ihren halb entblößten Körper und den Herrn Professor, der am Kopfende des Bettes steht und mit Daumen und Zeigefinger die Lider von Luisas linkem Auge auseinanderzieht. »Ach ja, schauen's nur, meine Herren, der gelbliche Fleck, eine Eitermetastase. Gestern kaum zu erkennen, heute nicht zu übersehen.« Professor Johann Klein, Leiter der ersten geburtshilflichen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien, hebt Luisas Kopf mit der linken ein wenig an, damit die Studenten ihr Auge gut erkennen können. Sie lässt es über sich ergehen, genau wie all die anderen Untersuchungen und Vorführungen. Es kann nun nicht mehr lang dauern. Im Nachbarbett beginnt eine Frau zu schluchzen. Klein dreht sich zu ihr herum und nimmt ihre Hand. Na, na, meine Liebe. Stinnerberg, Franziska, hilft ihm einer der Studenten aus. Richtig, richtig, Franziska. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Ah, Semmelweis. Klein lässt die Hand der verängstigten Patientin fallen und winkt dem Mann, der gerade mit schuldbewusstem Blick das Wöchnerinnenzimmer betritt, zu. Wollten die Leichen Sie mal wieder nicht gehen lassen? Tut mir leid, Herr Professor, es hat sich ein bisschen, es gab Verzögerungen im Betriebsablauf, aber schon gut, Sie und Ihre Passion. Sie wissen, dass es schon Geräte gibt, bei all der Zeit, die Sie freiwillig in der Pathologie bei den ganzen toten Frauen verbringen. Semmelweis erstarrt, dann läuft er rot an. Herr Professor, ich verwahre mich gegen... Klein winkt ab. Ja, schon gut. Ich wollte nur ein bisschen aufziehen. Ich weiß schon, alles rein wissenschaftlich und Sie sind nie allein dort unten, etc., etc. Einige der anderen Studenten schauen den jungen Assistenzarzt Scheel an. Ja, irgendwas an diesem Semmelweis ist schon merkwürdig. Sie alle verbringen viel Zeit in der pathologischen Klinik, um die nötige Praxis in der Operationskunst zu erlangen. Und jeder von ihnen ist froh, wenn er die Sektionsräume verlassen und am lebenden Objekt studieren kann. Semmelweis dagegen, so sagt man, verbringe jeden Tag schon vor der Morgenvisite 1 bis 2 Stunden freiwillig mit der Obduktion verstorbener Wöchnerinnen. Semmelweis räuspert sich. Dann nickt er und tritt zu den anderen an Luisas Bett. Aber ich habe alles vorbereitet. Dies ist Luisa Merzen, geborene Wernholz. 18 Jahre, erstmalig schwanger, aufgenommen am 16. August 1846 mit Klein unterbricht ihn. Danke, Semmelweis, wir sind hier fertig. Als Assistenzarzt erwarte ich von Ihnen vor Beginn der Visite vor Ort zu sein und nicht halber Wege. Sind Sie wieder Gespenstern nachgejagt? Nein, Herr Professor, ich habe... Ja, die Ursache des Kindbettfiebers gesucht. Sie wären gern schlauer als alle Autoritäten auf dem Gebiet. Von Galen bis zu meiner Wenigkeit. Semmelweis schweigt, obwohl er dem Professor gern die Wahrheit entgegenschleudern würde. Ja, ich bin schlauer als Sie, denn ich sehe, dass Sie Unrecht haben. Es sind nicht die Miasmen, die schlechte Luft... Es sind nicht die Einflüsse der Sterne, es ist nicht das schlechte Blut, weil wegen der Schwangerschaft die Menstruation aussetzt und was es dann noch alles an Erklärungen gibt. Es ist... Das Problem ist, er weiß nicht, was es ist. Und so schluckt er seinen Zorn und seinen Stolz herunter und brummt eine Entschuldigung. Klein nickt. Gut, dann machen wir weiter mit Stinnerberg, Franziska, hilft ihm Semmelweis aus. Ja, richtig, richtig. Klein wirft einen letzten Blick auf Luisa. Naja, ich denke, mit der jungen Dame hier werden Sie sich spätestens morgen früh noch einmal ausführlich beschäftigen können. Wahrscheinlich habt ihr schon von Ignaz Semmelweis gehört und kennt ihn nicht nur als den Retter der Mütter, sondern, so könnte man es sagen, auch als den Vater des Händewaschens. Und wir werden natürlich über beides reden. Aber es gibt noch so viel mehr, was es über den Menschen Semmelweis und seine Bedeutung für die Medizin zu sagen gibt.
Er war stur, er war ein sehr kluger Kopf, er hat viele Konzepte hinterfragt und das ist vielleicht noch viel bedeutender als er die Methode der evidenzbasierten Medizin. Also wie geht man mit statistischen Methoden an eine medizinische Fragestellung heran, dass er diese Methodik ganz maßgeblich geprägt hat.
Professor Dr. Michael Bauer ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin und Sprecher des Zentrums für Sepsis und Infektionsforschung LIFE der FSU in Jena. Aber fangen wir ganz am Anfang an, mit der Geburt von Ignaz Semmelweis am 1. Juli 1818 in Buda. Das ist heute der am westlichen Ufer der Donau gelegene Teil der ungarischen Hauptstadt Budapest. Direkt daran, angrenzend auf der anderen Flussseite, liegt der Stadtteil Pest. 1818 ist Buda noch eine eigenständige Stadt im Königreich Ungarn, das wiederum zum Kaisertum Österreich gehört. Die Eltern legen Wert auf gute Bildung. Ignaz besucht das Gymnasium und studiert anschließend 2 Jahre Philosophie auf der anderen Seite der Donau, an der Universität Pest. 1837 geht er nach Wien, um dort auf Wunsch des Vaters Jura zu studieren. Dummerweise gerät er in schlechte Gesellschaft. Ein Kommilitone und Freund ist Medizinstudent und bringt ihn vom rechten Weg der Juristerei ab. Er nimmt den 19-jährigen Semmelweis zu Anatomievorlesungen und Sektionen mit. Der Seziersaal der Universität liegt in einer ehemaligen Gewehrfabrik. Viel mehr Tod an einem Ort geht kaum. Es ist düster und es stinkt. Semmelweis ist begeistert. Schon 1838 wechselt er das Studienfach, studiert Medizin in Wien und Pest, schließt im Jahr 1844 mit einem Magister ab und schiebt im gleichen Jahr noch die Dissertation nach. Der Titel seiner ersten Doktorarbeit: Tractatus de Vita Plantarum. Über das Leben der Pflanzen. Damals ist die Botanik noch eins der Pflichtfächer im Medizinstudium. 1845 promoviert er auch in Chirurgie und beginnt im Wiener Allgemeinen Krankenhaus zu arbeiten. Dort begegnet er Sherlock Holmes. Oder zumindest jemandem, der ein Vorbild für Sherlock Holmes gewesen sein könnte. Der Meisterdetektiv wird erst mehr als 40 Jahre später das Licht der Buchläden erblicken und seine Methode zur Lösung von Kriminalfällen verraten.
Wenn du das Unmögliche ausschließt, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein.
Am Allgemeinen Krankenhaus in Wien arbeitet, lehrt und forscht der Pathologe Josef Skoda. Er verwendet eine Methode, die er Diagnosis per Exklusionem nennt. Diagnose durch Ausschluss. Im Gegensatz zu Sherlock Holmes beginnt Skoda allerdings nicht mit dem Unmöglichen, sondern mit einer Liste denkbarer Diagnosen, die er dann systematisch widerlegt, bis die korrekte Antwort übrig bleibt. Semmelweis lernt bei Skoda die Diagnosis per Exklusionem und die Arbeit mit statistischen Verfahren. Er wird sie brauchen und er wird sie maßgeblich weiterentwickeln. Im Jahr 1846 wird Ignaz Semmelweis Assistenzarzt in der ersten geburtshilflichen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Wien unter Professor Johann Klein. Wir haben in unserer kleinen Szene zu Anfang von dieser Zeit erzählt. Zu seinen Aufgaben gehört es, jeden Morgen, noch vor Kleins Morgenvisite, alle Patientinnen zu untersuchen, um Bericht erstatten zu können. Er untersucht die Schwangeren und Wöchnerinnen, leistet Geburtshilfe, operiert und unterrichtet Studenten. Die Arbeitsbelastung ist enorm, aber Semmelweis gibt sich damit nicht zufrieden. Er will nicht nur praktizieren, er will forschen. In den allerfrühesten Morgenstunden, noch bevor er seine erste Runde in der ersten geburtshilflichen Abteilung dreht, besucht er das Pathologisch-Anatomische Institut der Klinik und obduziert Frauen, die auf seiner Station verstorben sind. Und, das klingt jetzt etwas despektierlich, aber so war es nun einmal, dazu hat er sehr, sehr viel Gelegenheit. Die Sterblichkeit unter den Patientinnen in seiner Abteilung beträgt um das Jahr 1846 gut 13%. In manchen Monaten steigt sie auf beinahe 20%. Semmelweis schreibt in sein Tagebuch: Juli 1846. Nächste Woche trete ich meine Stelle als Herr Doktor auf der ersten Station der Entbindungsklinik an. Ich war entsetzt, als ich vom Prozentsatz der Patienten hörte, die in dieser Klinik sterben. In diesem Monat starben 36 von 208 Müttern, alle an Kindbettfieber. Kindbettfieber, auch Wochenbettfieber genannt. Heute wissen wir, dass es sich um eine Sepsis handelt, umgangssprachlich eine Blutvergiftung. Sepsis wird durch verschiedene Bakterien, Staphylokokken, Streptokokken und andere, hervorgerufen, die zum Beispiel durch Verletzungen in den Körper eindringen oder eben beim Kindbettfieber während oder kurz nach einer Geburt. Eine wirksame Behandlung gibt es damals noch nicht.
es gibt eine Infektion im Körper und das waren diese großen infizierten Wundflächen in der Gebärmutter, wo dann die Bakterien ideale Verhältnisse finden. Die Bakterien vermehren sich massenhaft, kriegen Zugang zum Blutstrom und führen dann in anderen Organen wie Gehirn, Lunge, Leber, Niere zu entsprechenden Krankheitssymptomen, zu Fieber und aber auch zum Organversagen, wo dann letztlich dann die Patientinnen dann auch verstorben sind.
Als Semmelweis seinen Dienst als Arzt antritt, weiß man nichts von Bakterien, sondern kann nur die Symptome beobachten. Hohes Fieber, schreckliche Unterleibsschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. In späteren Stadien kommt es zum Kreislaufschock, also der Blutdruck stürzt ab, der Puls rast und oft ist auch die Atmung stark beschleunigt. Und beinahe unausweichlich der Tod der Mutter, einige Tage oder wenige Wochen nach den ersten Symptomen. Eine wirksame Behandlung wird erst gut 100 Jahre später gefunden. Davon handelt übrigens gleich die zweite Folge der ersten Staffel von Siege der Medizin mit dem Titel Penicillin und der Siegeszug der Antibiotika. Für viele Ärzte jener Zeit ist das Kindbettfieber eine tragische, aber kaum zu ändernde Tatsache. Viele vermuten die damals, naja, ich will nicht sagen populären, Miasmen als Ursache, also angeblich giftige Dünste, die aus der Erde aufsteigen und die für praktisch alle Krankheiten verantwortlich gemacht werden. Andere Theorien sprechen von kosmischen Einflüssen, von Planetenkonstellationen und Mondphasen. Man macht das Wetter fürs Kindbettfieber verantwortlich oder sogar die Frauen selber, die meist aus ärmlichen Verhältnissen stammen. Semmelweis gibt sich damit nicht zufrieden. Er wird Škodas Diagnosis per Exklusionem anwenden und der Ursache auf den Grund gehen. Und das Allgemeine Wiener Krankenhaus bietet dafür die vielleicht besten Voraussetzungen der Welt. Denn es gibt zwei geburtshilfliche Abteilungen. In der ersten Abteilung werden Medizinstudenten ausgebildet, in der zweiten angehende Hebammen.
Hey, ich grätsche mal kurz dazwischen, es geht sofort weiter mit der Folge. Mein Name ist Benny und ich bin im Team von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau, verantwortlich für den Sound. Ich sorge also dafür, dass das, was ihr hört, angenehm klingt. Abgesehen von der Technik finde ich dabei besonders die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus der Audioredaktion spannend, aber auch die Arbeit mit den Sprechern und Sprecherinnen im Studio. Wenn euch unsere Podcasts gefallen und ihr uns dabei unterstützen wollt, unsere Reichweite und Sichtbarkeit zu verbessern, dann lasst uns doch eine Bewertung da, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts.
Nein, nein, Franz, wir sind falsch, bring mich zurück!
Die 23-jährige Theresa zerrt mit der rechten Hand am Arm ihres Mannes. Die linke liegt auf ihrem Bauch, der sich unter ihrem weiten, mehrfach geflickten Kleid hervorwölbt. Franz versucht sanft, ihre Hand zu lösen. Alles ist gut, mein Herz. Komm nur, komm. Aber Theresa will sich nicht beruhigen. Eine Krankenschwester hat sie und ihren Mann die Treppe hinaufgeleitet. Und gleich nachdem sie die Tür zur Station geöffnet hat, begreift Theresa, wo sie ist. Eine Gruppe von jungen Männern, angeführt von einem älteren Herrn mit eindrucksvollem Bart und ein Glas im Auge, läuft den Gang hinab auf sie zu.
Das sind die Studenten. Das ist die Männerstation.
Franz lässt ihre Hand los. Es fühlt sich an, als müsste er ihr die Finger brechen, um sie von seinem Arm zu lösen. Nein, nein, auf den Zimmern liegen nur Frauen. Er begreift es nicht. Das ist die Todesklinik. Hier ist ihre Schwester Sophie gestorben. Ihr Ehemann war als Witwer nach Hause gekehrt, mit einem Baby auf dem Arm, für das er kaum eine Amme bezahlen konnte. Es starb nach einem halben Jahr und wurde wie seine Mutter in einem anonymen Grab auf dem Armenfriedhof verscharrt.
Wir müssen zu den Hebammen. Bitte, bitte, bring mich hier weg.
Theresa, nein, du bist hier in guten Händen. In dem Besten, möchte ich meinen, mischt sich der Mann mit dem Monokel ein. Er klingt jovial und freundlich. Ich bin Professor Klein, Leiter dieser Station, auf der die besten Ärzte und die talentiertesten Medizinstudenten sich um sie kümmern werden.
Das Studentenrudel in seinem Schlepptau nickt. Franz schaut den Arzt betreten an.
Ist es vielleicht trotzdem möglich, auf die andere Station zu kommen? Theresa, meine Frau, nun ja, Sie wissen ja, ein unwissendes, abergläubisches Weib. Tut mir leid, wir haben strikte Regeln. Die Zuweisung erfolgt nach abwechselndem Wochentag, Montag hier, Dienstag dort und so weiter. Gute Frau, wenn ihr es noch einen Tag anhalten könnt. Der Professor wendet sich mit einem ironischen Lächeln zu seinen Studenten, die pflichtschuldig kichern. Dann werden die Hebammen sie gern aufnehmen. Oh, wenn sie bitte etwas Platz machen könnten. Zwei Ministranten mit Glöckchen und Weihrauch und ein Priester drängen sich an der Gruppe vorbei. Franz spürt, wie sich Theresas Hand löst, dann bricht sie in Tränen aus. Der Tod, jammert sie. Das ist der Tod. Klein räuspert sich. Ja, vor ihm müssen auch die Jahrtausende alte Kunst, die Medizin und die moderne Wissenschaft kapitulieren. Für uns alle kommt der Punkt, wo nur noch ein Priester helfen kann. Nun machen Sie sich keine Sorgen. Die meisten Wöchnerinnen verlassen unser Krankenhaus wohlgemut und mit einem gesunden Kindlein auf dem Arm. Wenn Sie uns jetzt entschuldigen würden. Als sich der Professor und seine Studenten entfernt haben und das Glockengeläut der düsteren Prozession in einem Zimmer am anderen Ende des Flurs verklingt, sinkt Theresa auf die Knie und faltet die Hände. Bitte, Franz, sagt sie. Bitte, bitte, wenn du mich liebst, dann bring mich weg von hier. Lieber bringe ich unser Kind auf der Straße zur Welt. Franz schüttelt den Kopf. Was denkt sie sich nur? Sie weiß doch, dass das verboten ist. Und außerdem, wer würde sich dort um sie kümmern? Der Herr Professor hat es doch gesagt. Hier gibt es die besten Ärzte und alle Wunder der modernen Medizin, Arzneimittelkunst und Wissenschaft. Und das auch noch umsonst. Sanft nimmt er ihre Hände und zieht sie langsam hoch. Dann nimmt er sie in den Arm. Soll sie ihre Tränen an seiner Schulter vergießen? Er schaut sich hilfesuchend um, dann ruft er eine Schwester heran. Ah, ein Neuzugang, sagt die. Nun, ich glaube, dort hinten, in Zimmer 6, wird gerade ein Bett frei. Die Szene haben wir uns wie immer ausgedacht und deshalb kann ich auch bestimmen, wie sie ausgeht. Trotz ihrer Angst, trotz der vielen Toten auf der Station, wird Theresa überleben und ein gesundes Kind zur Welt bringen. Nein, zwei. Zwillinge. So. Aber die Geschichte beruht freilich auf Tatsachen. Denn in der Stadt hat sich herumgesprochen, dass auf der zweiten Station, auf der statt Medizinstudenten Hebammen ausgebildet werden, viel weniger Mütter vom Kindbettfieber dahingerafft werden. Die Sterblichkeit liegt hier bei unter 2%. Ja klar, im Vergleich zu heute immer noch ein völlig schrecklicher Wert. In Deutschland lag sie 2020 bei 0,004%. Aber verglichen mit den 10-20% auf Station 1 sind die 2% auf der Hebammenstation beinahe ein Wunder. Für Semmelweis bietet der Unterschied zwischen den Stationen das perfekte Umfeld, um die verschiedenen Theorien zu überprüfen. Station 2 ist für ihn das, was man heute eine Kontrollgruppe nennt. Man kann sogar von einer randomisierten, also zufälligen Kontrollgruppe sprechen, da die Zuweisung der Patientinnen auf die Stationen willkürlich nach Wochentag erfolgt.
Ausgehend von einer Beobachtung, nämlich dass dort, wo die Entbindungen durch Hebammen durchgeführt wurden, die Inzidenz des Kindbettfiebers viel niedriger war, hat er geschlussfolgert, dass irgendwas in diesen beiden Abteilungen sich unterscheiden muss. Und jetzt kommt das Zauberwort, statistisch. Er hat gesagt, man muss das mathematisch betrachten. Man muss gucken, wie viele kriegen denn eine solche Infektion und kann ich durch eine Intervention die Häufigkeit reduzieren?
Die damals verbreiteten Theorien zum Kindbettfieber muss man wohl eher wilde Spekulationen nennen. Und niemand scheint sich die Mühe gemacht zu haben, sie ernsthaft zu überprüfen. Die sogenannten Miasmen zum Beispiel können nicht die Ursache sein, da sie beide Stationen betreffen müssten. Sogar die Priester des Krankenhauses werden verantwortlich gemacht. In vollem Ornat und unter dem Glockengeläut eines vorauseilenden Kirchendieners begeben sie sich an die Betten der Sterbenden, um die Sterbesakramente zu erteilen. Aufgrund der Lage der Krankenhauskapelle und der beiden Abteilungen müssen sie dabei meist mehrere Zimmer der ersten Abteilung durchqueren. Semmelweis schreibt später, Man kann sich denken, welchen Eindruck das öfters im Tage hörbare, verhängnisvolle Glöckchen des Priesters auf die anwesenden Wöchnerinnen hervorbrachte. Mir selbst war es unheimlich zumute, wenn ich das Glöckchen an meiner Türe vorübereilen hörte. Ein Seufzer entwand sich meiner Brust für das Opfer, welches schon wieder einer unbekannten Ursache anheimfällt. Er selbst glaubt nicht, dass das Glöckchen die Patientinnen buchstäblich zu Tode ängstigt, wie manche vermuten. Als guter Wissenschaftler will er aber ganz sicher gehen und überprüft die These. Nach vielem Bitten und Betteln erreicht er, dass die Priester auf ihrem Weg auf das Gebimmel verzichten und einen Umweg nehmen, statt durch mehrere Krankenzimmer zu laufen. In diesem Punkt wird die Situation in beiden Abteilungen damit gleichgemacht. Die Unterschiede in der Sterblichkeit bleiben. Viele vermutete Ursachen kann er schnell ausschließen. Etwa den sozialen Stand der oft armen Wöchnerinnen, die Wäsche, die verwendeten Untersuchungsmethoden und Geburtstechniken, die Belüftung, das Essen etc. Denn in diesen Punkten unterscheiden sich die beiden Abteilungen kaum oder überhaupt nicht. In ihrer Verzweiflung haben einige neuere Forscher, so schreibt es Semmelweis ohne Namen zu nennen, schließlich einen neuen Übeltäter ausgemacht. Sperma. Das erst nach der Geburt auftretende Kindbettfieber sei schon in der Konzeption, also der Empfängnis, angelegt. Der männliche Samen verursache im Körper der Frau eine Vielzahl von nicht näher benannten Metamorphosen und ominösen, noch unbekannten Änderungen des Blutes. Semmelweis antwortet darauf mit triefendem Sarkasmus. Ich glaube, in keiner Täuschung befangen zu sein, wenn ich die Behauptung aufstelle, dass bei denjenigen, welche auf der zweiten geburtshilflichen Klinik geboren haben, auch eine Konzeption vorausging. Das Widerlegen von Hypothesen führt aber noch nicht zur richtigen Antwort, wenn die richtige Antwort bisher niemand in Betracht gezogen hat. Ein tragischer Todesfall führt Semmelweis schließlich auf die richtige Spur. Am 13. März 1847 stirbt der von ihm hochverehrte Gerichtsmediziner und Anatom Jakob Koletschka. Während einer Leichensektion hat ihm ein Student mit seinem Skalpell versehentlich in einen Finger gestochen. Aus der kleinen Wunde entwickelt sich eine Blutvergiftung. Die Lymphkanäle und Venen entzünden sich und zeichnen sich als schmerzhafte rote Streifen unter der Haut ab, die Lymphknoten schwellen an. Die Entzündung greift auf das Brustfell über, auf das Herz, das Bauchfell und die Hirnhaut. Wenige Tage vor seinem Tod bildet sich Eiter in einem von Koletschkas Augen. Semmelweis ist schockiert. Er trauert um einen Freund und um ein Vorbild, doch in die Trauer mischt sich Erregung. Die Symptome sind identisch mit denen, die er an den verstorbenen Wöchnerinnen beobachtet hat. Auch die Obduktionsergebnisse ähneln sich verblüffend. Wenn aber die Symptome Koletschkas denen der Opfer des Kindbettfiebers entsprechen, muss dann nicht auch die Ursache dieselbe sein? An der ersten geburtlichen Abteilung obduzieren die Ärzte und Medizinstudenten die Leichen der Verstorbenen oder üben an ihren Operationstechniken. Das ist der alles entscheidende Unterschied zu den Hebammen und Hebammenschülerinnen der zweiten Abteilung. Aus der Pathologie kehren die Ärzte und Studenten direkt an die Betten der gesunden Schwangeren zurück, um diese zu untersuchen oder Geburtshilfe zu leisten. Ohne Desinfektion oder gründliche Reinigung. Diese Vorstellung ist so unfassbar abstoßend, selbst wenn man den Ärzten zugute hält, dass sie noch nichts von Mikroorganismen wussten. Und trotzdem muss ich etwas zur Ehrenrettung der Ärzte dieser Zeit sagen. In den meisten Geschichten über Semmelweis ist immer nur von Ärzten mit, Zitat, an der Hand klebenden Kadaverteilen die Rede. Und man hat sofort ein Bild aus einem Horrorfilm vor Augen. Hände, von denen Blut und Undefinierbares tropft. Ein Doktor, der keinerlei Ekel oder Scham kennt und sich nach Feierabend noch den Kaiserschmarrn mit seinen ungewaschenen, von Leichenteilen verklebten Fingern in den Rachen stopft. Dieses Bild stimmt nicht. Kaiserschmarrn wird nämlich erst 1854 das erste Mal serviert. Und klar, es ging übel und unhygienisch zu. Es war allerdings üblich und möglicherweise auch Vorschrift, nach einer Obduktion die Hände mit Seife zu waschen. Wenn Semmelweis von Kadaverteilen schreibt, sollten wir das mit Rückstände oder Spuren übersetzen. Semmelweis erkennt, dass Wasser und Seife nicht ausreichen, um diese Rückstände zu beseitigen. Man könnte sagen, die Lösung des Rätsels stinkt zum Himmel. Oder in Semmelweis Worten, dass nach der gewöhnlichen Art des Waschens der Hände mit Seife die Kadaverteile nicht sämtlich entfernt werden, beweist der kadaveröse Geruch, welchen die Hand für längere Zeit behält. Mitte Mai 1847 führt Semmelweis beiläufig, wie er selbst schreibt, bei sich und seinen Schülern Waschungen mit Chlorkalk ein. Chlorkalk wird damals schon zum Bleichen, aber auch im Kampf gegen hartnäckigen Gestank eingesetzt. Und, um es mal vorsichtig auszudrücken, es gilt nicht unbedingt als Hautpflegemittel, aber darauf kommen wir gleich noch. Semmelweis muss nicht lange auf Ergebnisse warten. Nur einen Monat später fällt die Sterblichkeit auf der berüchtigten ersten Station des Krankenhauses auf 2%. Anders gesagt, mindestens 30 Mütter, die noch einen Monat zuvor vermutlich am Kindbettfieber gestorben wären, kehren gesund nach Hause zurück. Das sind auch mindestens 30 Kinder, die im Arm ihrer Mutter das Krankenhaus verlassen, die von ihrer Mutter gestillt und großgezogen werden. 30 Kinder und wer weiß, wie viele Geschwister, die sonst zu Halb- oder Vollwaisen geworden wären. Retter der Mütter. Den Beinamen hat sich Ignaz Semmelweis innerhalb weniger Wochen verdient. Man kann sich kaum vorstellen, mit welchen gemischten Gefühlen dieser Triumph einhergeht. Denn Semmelweis wird sofort klar, dass er selbst Dutzende Mütter getötet hat. Und er übersieht etwas. Da er als Ursache für das Kindbettfieber Kadaverteile vermutet, müssen sich alle Ärzte und Studenten, die die Abteilung betreten, die Hände mit Chlorkalklösung waschen. Wenn Semmelweis aber seine Studenten unterrichtet, gehen sie von Wochenbett zu Wochenbett und untersuchen die Patientinnen der Reihe nach. Und weil sie zwischendurch nicht mit Leichen in Berührung kommen, hält er es für ausreichend, wenn sie sich zwischen zwei Untersuchungen die Hände mit Seife waschen. Im Oktober 1847 wird eine Schwangere aufgenommen, die an einem Tumor in der Gebärmutter leidet. Der hat sich entzündet, das Gewebe zersetzt sich, der Krebs eitert. Der Frau wird das Bett mit der Nummer 1 zugewiesen, an dem Semmelweis und die Studenten ihre Runde beginnen. Von 12 Schwangeren, die in dieser Zeit auf der Station entbinden, sterben 11 am Kindbettfieber. Die Tragödie führt zur Erkenntnis, die Krankheit rührt nicht immer von Kadaverteilen und Leichengift her, sondern von etwas Unbekanntem, das auch im lebenden Körper vorkommen kann. Semmelweis vermutet zersetzte organische Stoffe als Auslöser und führt Chlorwaschungen auch zwischen einzelnen Untersuchungen ein. Im Folgejahr 1848, Semmelweis ist mittlerweile 30 Jahre alt, kommen auf insgesamt 3.556 Geburten 45 Todesfälle. Das entspricht weniger als 1,3%. Es gibt sogar 2 Monate, in denen nicht eine Frau auf der Station stirbt. Von einem Moment auf den anderen steht seine Station nun sogar besser da als die der Hebammen. Auch die Säuglingssterblichkeit auf der Station sinkt um ein Drittel, von etwa 6% auf 4%. Der Schlüssel zu diesem Erfolg ist systematische statistische Arbeit. Fortschritt kommt oft als öde Zahlenwüste daher.
Das ist wirklich fundamental neu für die Zeit und das ist sein ganz, ganz großer Beitrag, losgelöst auch von seinem durchaus bedeutsamen Beitrag zur Reduktion der Müttersterblichkeit, hat er methodisch die Medizin auf den Kopf gestellt, sozusagen von der Eminenz, also den Geistesgrößen, die sagen, was hier passiert, hin zu den datengetriebenen Fakten, die heute unser Verständnis der Medizin auch durchdringen.
Mit den Ärzten kommt der Tod. Semmelweis erschüttert das Selbstverständnis der Ärzte, die sich als die Gralshüter medizinischer Weisheit sehen.
Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ihr habt die krankheitsmachenden Verschmutzungen, die ihr mitbringt, die habt ihr an euren Händen und durch entsprechende Hygienemaßnahmen kann man die Übertragung dieser Erkrankung verhindern. Das war eine unerhörte Unverschämtheit. Das ging gegen alle Traditionen, der Arzt, der selbst Krankheiten überträgt, das hat so das Selbstverständnis der Ärzte herausgefordert, dass das halt auf maximale Ablehnung stieß. Und das ist auch kein Wunder.
Erst 1796 war in Wien eine Verordnung erlassen worden, die alle Ärzte aufforderte, so oft wie möglich zu sezieren. Kaum jemand, der in der Obhut eines Arztes starb, entging der Obduktion. 1810 bestimmt § 5 der Medizinstudienordnung, dass alle klinisch anfallenden Leichen in Gegenwart eines Professors von den Studenten seziert werden müssen. Lassen wir mal beiseite, dass niemand die Sterbenden oder ihre Angehörigen um Erlaubnis bittet, so ist das doch eine sehr fortschrittliche Idee. Noch ein Jahrhundert zuvor bestand das Medizinstudium an vielen Unis noch im Auswendiglernen uralter Texte von Galen oder Avicenna. Jetzt, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, ist die Medizin auf ihrem Gipfelpunkt angekommen. Und dann kommt dieser Sturkopf aus Ungarn und erklärt, dass dieser hart erkämpfte Fortschritt die Mütter tötet. Er wird als Nestbeschmutzer und Wichtigtuer beschimpft. Sein direkter Vorgesetzter, Professor Johann Klein, bekämpft Semmelweis' Erkenntnisse erbittert. Die Beweise werden ignoriert oder als zufällige statistische Abweichungen und Ergebnis günstiger Umstände wegerklärt. Es kommt noch etwas dazu.
Wie hat er denn die Hände desinfiziert? Mit Chlorkalklösung minutenlang die Hände reingehalten, das machen sie 3 Tage, dann sehen ihre Hände aus. Also das ist, also mit Sicherheit würde da heute der Betriebsarzt ein Veto einlegen.
Chlorkalk wird auch heute noch gelegentlich zu Desinfektionszwecken verwendet, aber auf keinen Fall für Haut und Hände. Die Europäische Chemikalienagentur ECHA hat es als brandfördernd, ätzend, gesundheitsschädlich und umweltgefährdend eingestuft.
Das war auch eine barbarische Prozedur für die Ärzte. Es ist lästig, es dauert, es tut weh, es schädigt meine Haut. Ich bin selbst dann nachher der Geschädigte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit zu sagen, hier, das ist neumodischer Kram, damit will ich nichts zu tun haben, halt irgendwo auch nachvollziehbar.
Erinnert ihr euch, wie das ständige Händedesinfizieren während der Corona-Pandemie genervt hat? Wie sich alle Leute dauernd die Hände eingecremt haben, weil die Haut vom vielen Waschen so trocken war? Und jetzt stellt euch dasselbe mit einer ätzenden, stechend nach Chlor riechenden Lösung vor. Selbst auf seiner eigenen Station, dort, wo der Erfolg seiner Methode so offensichtlich ist, gibt es Kollegen und Studenten, die sich über ihn lustig machen und es mit der Desinfektion nicht allzu genau nehmen. Mit fatalen Folgen. Mehrmals steigt durch diese Unvorsichtigkeit die Müttersterblichkeit wieder an. Und seine Gegner nutzen diese statistischen Ausreißer, um die ganze Theorie zu verdammen. Aber es gibt auch die anderen. Mediziner, die sich vom Offensichtlichen überzeugen lassen. Einer von ihnen ist Gustav Adolf Michaelis in Kiel. Seit 1841 leitet er die dortige Gebärklinik und Hebammenschule. Immer wieder sterben dort Frauen an Kindbettfieber. Unter den Opfern ist auch seine von Herzen geliebte Cousine Thione Valentina, die er selbst entbunden hat. 1847 schließt Michaelis die Klinik. Er glaubt, dass die giftigen Ausdünstungen des Hauses, in dem so viele Wöchnerinnen gestorben sind, das Kindbettfieber auslösen. Ein Neubau scheint die einzige Lösung zu sein. Im selben Jahr schickt er einen seiner Studenten zur Weiterbildung nach Wien. Dieser berichtet ihm von Semmelweis' Entdeckung. Umgehend führt Michaelis die Desinfektion mit Chlorkalk ein und schreibt an Semmelweis: Seit der Einführung dieser Waschungen ist bei keiner Entbundenen auch der gelindeste Grad des Fiebers wieder vorgekommen. Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung von ganzem Herzen. Sie hat unsere Anstalt vom Untergange gerettet. Ihn selbst rettet das nicht. Die Erkenntnis, dass er aus Unwissenheit seine Cousine getötet hat, stürzt ihn in tiefe Verzweiflung. Ein Jahr darauf nimmt er sich das Leben. Als um Weihnachten 1847 die erste Abhandlung über die Ursache des Kindbettfiebers und die erfolgreichen Maßnahmen dagegen erscheint, stammt sie nicht von Semmelweis, sondern von seinem Freund,
dem Dermatologen und Herausgeber einer Medizinzeitschrift, Ferdinand von Hebra, der Semmelweis Verdienste gebührend würdigt, aber nicht ganz korrekt wiedergibt. Warum veröffentlicht Semmelweis nicht selbst? Da kommt einiges zusammen. Er weiß, dass seine Ausdrucksweise schlecht ist und bescheinigt sich eine mir angeborene Abneigung gegen alles, was Schreiben heißt. Er glaubt, dass die Wahrheit so klar ist, dass sie sich von allein durchsetzen wird. Vielleicht zögert er auch, weil er zwar den Übertragungsweg erkannt und unterbunden hat, aber die grundlegende Ursache nicht erklären kann. Erst Jahrzehnte später werden Louis Pasteur, Robert Koch und andere Bakterien als Erreger von Infektionen dingfest machen. Wie auch immer, Semmelweis beschränkt sich darauf, seine Erkenntnisse mündlich weiterzugeben. Trotzdem beginnen sie sich langsam zu verbreiten, unter anderem durch Studenten, die zum Studium nach Wien gekommen sind und die neue Lehre mit in ihre Heimat nehmen, nach Deutschland, England oder Holland. 1849 endet Semmelweis zweijährige Anstellung als Assistenzarzt am Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Trotz Unterstützung durch Mediziner wie Skoda wird die Assistenzstelle nicht verlängert. Der Nestbeschmutzer soll gehen. 1850 ernennt man ihn zwar zum Dozenten für theoretische Geburtshilfe, doch die Stellung ist ein Witz. Er hat keinen Kontakt mehr zu den Wöchnerinnen und darf Studenten nur am Phantom ausbilden, am Dummy. Semmelweis kündigt wütend und kehrt nur 5 Tage nach dieser Ernennung in seine alte Heimat zurück. In Pest eröffnet er eine Privatpraxis und arbeitet ab 1851 wieder als Arzt auf der Geburtsstation eines Krankenhauses, unbezahlt. Und dann 1857, 10 Jahre nach seiner bahnbrechenden Entdeckung in Wien, wird seine Arbeit endlich in der allerersten Ausgabe des medizinischen Wochenblatts Orvosi Hetilap gedruckt. Habt ihr schon mal von Orvosi Hetilap gehört? Ich auch nicht. Und so geht es leider auch den meisten nicht-ungarischen Ärzten im Jahr 1857. Das medizinische Wochenblatt hat, zumindest damals, einen sehr, sehr kleinen Impact-Faktor, wie man heute sagen würde. Um hier niemandem Unrecht zu tun, die Zeitschrift wird später noch ziemlich bedeutend, erscheint bis heute und ist Teil des ungarischen Kulturerbes. Im selben Jahr heiratet Ignaz Semmelweis die 20-jährige Maria Weidenhofer, Tochter eines deutschen Händlers in Pest. Er selbst ist da schon 39 Jahre alt. Wir wissen nicht viel über ihr gemeinsames Leben, aber sie scheinen sich geliebt zu haben. Und das wird später noch einmal wichtig, wenn es um Semmelweis' mysteriösen Tod geht. 1860 erscheint schließlich sein Buch »Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxe des Kindbettfiebers«. Ätiologie, das ist die Beschäftigung mit und die Suche nach den Krankheitsursachen. Das Buch hat gut 500 Seiten und selbst wohlmeinende Zeitgenossen und Biografen bezeichnen es als schlecht geschrieben, ungeschickt aufgebaut und verwirrend. Es wird weitgehend ignoriert oder verrissen. In seiner Verzweiflung beginnt Semmelweis im Jahr nach dem Erscheinen, seine Gegner in offenen Briefen anzugreifen. Und geht dabei alles andere als diplomatisch vor.
Er war zunehmend stur und starrsinnig. Da gibt es zum Beispiel offene Briefe von Semmelweis an den Professor der Geburtshilfe in Wien, Herrn Späth, oder an den Professor der Geburtshilfe in Würzburg, Herrn Hofrat Scanzoni, wo er wirklich unverschämt den halt komplette Unwissenschaftlichkeit und Mord und Totschlag vorwirft, dass sie mit ihrer antiquierten Betrachtung der Medizin die Frauen in Scharen zu Tode bringen. Das war natürlich unerhört und hat dazu geführt, dass selbst wenn man gemerkt hat, da ist was dran, man ihm nicht den Kredit dafür gegeben hat, sondern man hat das still und heimlich eingeführt, die Chlorkalkwaschung, und hat ihn offen attackiert, und darüber ist er regelrecht zerbrochen.
Dazu kommen schreckliche Schuldgefühle. Wie viele tausende Mütter sind gestorben und sterben noch immer, weil er zu lange gezögert und so wenige Kollegen überzeugt hat.
Möglicherweise hat er auch eine psychiatrische Erkrankung entwickelt. Zumindest hat er offensichtlich Depressionen gehabt und die Frage zu beantworten, was war reaktiv sozusagen auf die Ablehnung, die er auch mit seinen Theorien erfahren hat, und was war möglicherweise eine genuine depressive Erkrankung, die ist nicht einfach zu beantworten. Möglicherweise ist auch beides zusammengekommen.
Was folgt, ist Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Semmelweis Ehefrau Maria und seine Kollegen beginnen sich zunehmend Sorgen um seinen Geisteszustand zu machen. Sie berichten von extremen Stimmungsschwankungen und einem immer auffälligeren Verhalten. Von Zornesausbrüchen und ungebührlichem Betragen ist die Rede. Er trinkt viel Alkohol. Auf offener Straße spricht er Passanten an, um sie über die Ursachen des Kindbettfiebers zu belehren. Stundenlang läuft er allein in seinem Zimmer hin und her und klagt seine Gegner an. Spaziert gar nackt durch die Wohnung. Ja, damals galt das als äußerst befremdlich. Am 31. Juli 1865 fährt das Ehepaar Semmelweis mit der Bahn nach Wien. Semmelweis ist mittlerweile 47 Jahre alt. Begleitet werden sie von einem entfernten Verwandten und von seinem Kollegen Dr. Janosch Balassa. Auch die kleine Antonie ist dabei, seine jüngste Tochter, die noch gestillt wird. Laut einigen Quellen glaubt Semmelweis, dass er auf dem Weg zu einer Kur sei und er bei der Gelegenheit auch ein angeblich neues Institut seines früheren Kollegen und Unterstützers Ferdinand Ritter von Hebra besichtigen solle. Tatsächlich bringt man ihn in die Landesirrenanstalt, so hieß es damals, in Döbling in Wien. Als er merkt, was vor sich geht, versucht er zu fliehen, doch es ist zu spät. Wärter überwältigen ihn, stecken ihn in eine Zwangsjacke und isolieren ihn in einer Dunkelzelle. Als seine Ehefrau ihn am nächsten Morgen besuchen will, teilt man ihr mit, dass dies in seinem jetzigen Zustand unmöglich sei. 2 Wochen später ist Ignaz Semmelweis tot. Als Todesursache gibt der Obduktionsbericht eine Sepsis, eine Blutvergiftung an. Ausgerechnet, der Mann, der das Kindbettfieber, eine Form der Sepsis, besiegt hat, stirbt an einem kleinen Schnitt, den er sich angeblich kurz zuvor noch bei einer gynäkologischen Untersuchung oder einer Sektion zugezogen hat. Es gibt eine andere Theorie. In den Unterlagen der Klinik findet sich kein Hinweis auf eine mitgebrachte Verletzung. Und als Todesursache wird statt Blutvergiftung eine Gehirnlähmung angegeben. Verdächtig scheint auch, dass Semmelweis Leiche von seinem ehemaligen Chef und erbitterten Gegner Professor Johann Klein obduziert wird. 1963, knapp 100 Jahre später, werden die sterblichen Überreste noch einmal untersucht und es finden sich multiple Brüche an Händen, Armen und am Brustkorb. Einige Biografen vermuten, dass Wärter der Klinik ihn verprügelt und auf ihn eingetreten haben und dass Semmelweis an den Folgen dieser Attacke starb. Ist Semmelweis das Opfer einer Intrige oder gar eines Mordkomplotts? Wie gesagt, hier sind wir im Reich der Spekulation. Mit ziemlicher Sicherheit kann man sagen, dass seine Ehefrau ihm nichts Böses wollte, sondern von Sorge um ihn getrieben wurde. Die Ärzte, die an seiner Einweisung beteiligt waren, Balassa und von Hebra, waren Freunde und Unterstützer. Und seine Widersacher, welchen Grund hätten sie gehabt, ihren längst geschlagenen Gegner zu ermorden? Vielleicht hat Semmelweis versucht zu fliehen, vielleicht hatte er einen von seinen Zornesausbrüchen, vielleicht fielen die Wärter einfach über einen aus ihrer Sicht anstrengenden Patienten her. Gewalt ist in psychiatrischen Kliniken dieser Zeit alltäglich. Neben Zwangsjacken und Dunkelzellen sind in der Landesirrenanstalt auch Duschen mit eiskaltem Wasser und Einläufe zur Disziplinierung der Insassen üblich. Und man kann wohl davon ausgehen, dass die Wärter eher Knüppel als Samthandschuhe einsetzen. Nur wenige Kollegen nehmen an der Beisetzung von Ignaz Semmelweis teil. Keine 2 Jahre später, im März 1867, verwendet Joseph Lister in Glasgow erstmals Phenol zur Desinfektion. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, wir haben eine Folge über ihn gemacht und die kann ich euch sehr empfehlen. Wie Semmelweis schlägt auch Lister anfangs Ablehnung entgegen, doch die Zeiten haben sich gewandelt. 20 Jahre nach Semmelweis Entdeckung beginnt die antiseptische Revolution. Das Kindbettfieber tritt in entwickelten Ländern heute kaum noch auf und falls doch, kann es mit Antibiotika wirkungsvoll behandelt werden. Ein anderes Problem in der Medizin ist aber immer noch nicht ganz gelöst.
Man spricht ja auch in dem Kontext vom sogenannten Semmelweis-Reflex. Also wenn jemand die Orthodoxie in dieser Weise herausfordert, wie er das gemacht hat, wird man auch heute noch auf Widerstand stoßen.
Anders als zu Semmelweis-Zeiten gibt es heute aber das nötige Instrumentarium, um richtige von falschen Theorien zu unterscheiden.
Und das ist auch, geht letztlich auf diese Beobachtungen und die Methoden von Škoda und Semmelweis zurück, dass wir heute akzeptieren, dass die evidenzbasierte Medizin, dass die statistische Betrachtung, dass die Überprüfung der Hypothesen allgemein akzeptiert ist und wenn Konsens ist in der Community, dass die Methode akzeptiert wird, dann kann man solche Dramen, wie sie um Semmelweis passiert sind, möglicherweise auch dann heute verhindern.
Zum Schluss ein Zitat, das wir dem Brief eines Unterstützers von Semmelweis entnommen haben und das dort fälschlich auf Heinrich Heine zurückgeführt wird. Egal, es passt. Als Pythagoras seinen berühmten Lehrsatz entdeckt hatte, opferte er 100 Ochsen. Seitdem haben die Ochsen eine instinktartige Furcht vor der Entdeckung von Wahrheiten. Vielen Dank an Professor Michael Bauer, unseren Begleiter in dieser Folge. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bitte empfehlt uns weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Eine positive Bewertung oder ein Kommentar, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify, würde uns nicht nur sehr freuen, sondern auch anderen helfen, Siege der Medizin zu entdecken. Nach dem Retter der Mütter erzählen wir nächstes Mal vom Einstein des Sex. Das ist schon schräg, oder? Was für Beinamen die manchmal verpasst kriegen. Wir hatten da ja auch schon so einige, zum Beispiel den Luther der Medizin und bald werden wir auch noch dem Kopernikus der Anatomie begegnen. Und sobald wir herausgefunden haben, ob es auch einen Mozart der Zahnheilkunde gibt, machen wir über den sicher auch noch eine Folge. In der nächsten Folge geht es aber erst einmal um Magnus Hirschfeld. Und auch wenn die Sache mit dem Einstein des Sex natürlich ziemlich schief ist, ganz abwegig ist sie nicht. Weil beide, jeder in seinem Fachgebiet, ganz neue Perspektiven eröffneten und weil auch Magnus Hirschfeld eine Art Relativitätstheorie entwickelt hat. Und ein kleiner Extra-Tipp. Wenn ihr auf der Suche nach kurzen und knackigen Erklärungen von medizinischen Fachbegriffen seid, dann kann ich euch den Podcast Gesundheit hören, das Lexikon empfehlen. In 3- bis 5-minütigen Folgen werden dort die meistgesuchten Gesundheitsbegriffe erklärt. Da gibt es zum Beispiel auch eine Folge zum Thema Blutvergiftung, wer das nochmal genau erklärt haben will. Den Podcast findet ihr auf gesundheit-hören.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis bald, eure Andrea Sawatzki.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Josefine Arleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Allwang. Produktionsleitung: Josefine Arleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den Wake World Studios in München.